Ja, hallo. Guten Morgen, Markus.
Hallo Matthias.
Es ist wirklich ein schöner Fixpunkt, dass wir uns immer wieder treffen, und sei es auch nur online, um diesen Podcast aufzunehmen, in gewohnter Form als Audiospur und aber auch als Videospur. Und dadurch wollen wir einfach sichtbar sein und zeigen, wir haben eine Ahnung und haben auch was zu erzählen. Und ich freue mich, dass wir heute wieder mal hier sind.
Ja, geht mir genauso. Und wir haben ja mittlerweile schon relativ viel Routine und unsere erste Frage ist immer, was ist denn passiert in den letzten 2 Wochen? Fang du doch mal an und erzähl mal, was du so erlebt hast.
Ja. Ich war natürlich wieder viel unterwegs, aber ein Highlight war, ich war bei meinem Sandstrahlbetrieb, der in der Nähe von Stuttgart sitzt, ein relativ großer Betrieb, und habe da mit den Eigentümern gesprochen. Aus der halben Stunde ist dann fast 1,5 Stunden geworden. Und das zeigt, wie das Thema Sandstrahlen sehr tiefgründig sein kann. Und er hat berichtet von einem Kundenauftrag, der letztendlich dann zum Inkasso gegeben werden musste, wo einfach die Bestellung unklar war und das Kundenerwartung nicht definiert war. Und dann hat er natürlich das Falsche bekommen und es ging praktisch deswegen zum Streit. Das ist doch eigentlich ein unnötiges Thema. Ich habe gesagt, wir sind doch alles Dienstleister. Wir machen doch das, was der Kunde will. Er muss es beauftragen und dann bekommt er es. Und es war beeindruckend, welch großes Klavier so ein Betrieb bespielen kann, der nur Sandstrahlen im Namen trägt. Vom Sandstrahlen, Keramikstrahlen, CO2-Strahlen, Strahlen mit Sondermaterialien wie Walnussschalen, hat er alles im Programm in Stahl, Korund, in Grit und Schott, Verfestigungsstrahlen, bis hin zum Thema komplette Entlackungstechnik, sei es chemisch, Softentlackung, Säure- oder laugenbasierte Entlackung und thermische Entlackung. Und so wie ihr hört, da muss man Luft holen. Das sind so viele Bereiche und ich bin mir sicher, ich habe noch nicht alles erwähnt. Und das zeigt, wie vielfältig diese Bereiche sind und ich muss hier ganz richtig wissen, was ich bestelle, damit ich die richtige Dienstleistung bekomme. Aber was waren deine Eindrücke?
Ja, vielleicht noch ein Satz zu dem Thema Sandstrahlen. Das ist so ein typischer Prozess, der häufig auch wirklich unterschätzt wird, wo viele dann meinen, das kann man nebenbei mal eben ein bisschen mitmachen. Und das ist so aus meiner Sicht immer ein ganz großes Problem, was wir in der Oberflächentechnik haben, dass genau solche Technologien einfach unterschätzt werden, welche Vielfalt und welche Anforderungen erfüllt werden müssen. Das ist genau wie du sagst, welche ja, Bedürfnisse dann auch formuliert werden müssen, bevor man so einen Auftrag platziert. Ja, ich hatte in diesen 2 Wochen ein Highlight, was mich also wirklich auf der einen Seite ziemlich beeindruckt hat und auf der anderen Seite auch weiterhin neugierig gemacht hat. Es gab mal wieder ein Netzwerktreffen vom Mittelstand, vom BVMW. Wir waren bei einem Unternehmen zu Gast, welches Software produziert, Software herstellt, noch ein paar andere Dinge mehr dazu. Und was ich dort recht interessant fand, war wirklich die Möglichkeit, moderne Digitalisierungstechnik zu nutzen, um halt eben Wissen zu generieren, Wissen zu konservieren und relativ schnell auch wieder abzurufen. Und die waren also mittlerweile so weit, dass sich dort der Geschäftsführer als Avatar hat programmieren lassen, kombiniert mit künstlicher Intelligenz, um dann halt eben sehr schnell mit einem Echtbild seiner Person die entsprechenden Dienstleistungen, Produkte dieses Unternehmens anzubieten. Und da sieht man ja mittlerweile immer häufiger, welche Möglichkeiten es gibt, sowas dann auch mit irgendwelchen humanoiden Robotern zu verknüpfen. Und ChatGPT ist die eine Sache, die dann vielleicht der eine oder andere schon mal ausprobiert hat und nutzt. Aber das ist für mich so die Steigerung dann dabei, wo man dann auch immer mal wieder drüber nachdenken muss. Wie entwickelt sich dieses Thema denn weiter? Und das nicht nur im Bereich Technologie, sondern das geht natürlich dann auch weiter in den Bereich von Altenpflege, in den Bereich von Krankenpflege. Meine, wir beide selbst haben ja, als wir uns vor einiger Zeit mal getroffen haben, sind wir auch schon mal von so einem kleinen Roboter bedient worden, der uns das Essen und das Getränk brachte. Das sind so die kleinen Anfänge, die man dann erlebt. Aber die rasenschnelle Entwicklung von Digitalisierung ist schon ziemlich beeindruckend. Und das hat mich also tatsächlich auf der einen Seite begeistert, auf der anderen Seite nachdenklich gemacht. Und wir sind ja beides welche, die so technischen Dingen nicht verschlossen gegenüberstehen. Aber es macht auch immer mal wieder Sinn, so den einen oder anderen kritischen Gedanken zuzulassen, wie man sich mit solchen Sachen denn zukünftig auseinandersetzt. Möchte man das nicht? Möchte man nur noch alles online machen? Möchte man nur noch mit Avataren und Robotern sprechen? Oder sind die Menschen dann vielleicht doch der bessere Sparringspartner? Ist auf jeden Fall ein Thema, wo man immer mal wieder drüber nachdenken muss.
Unser gemeinsamer Mentor in Form von, zumindest von Büchern, der Professor Dück, der sagt, wir dürfen da die Fähigkeiten und die Möglichkeiten nicht unterschätzen. Und es ist ein beliebtes Spiel, dass wir am Anfang uns über Missgeschicke oder Fehler darüber zu stark echauffieren. Aber ich denke, es ist wichtig zu erkennen, welch unwahrscheinliches Potenzial darin steckt.
Ja.
Und wenn diese Fehler ausgemerzt sind, dann habe ich hier eine sehr hochwertige Möglichkeit, auch Mitarbeiter zu schulen oder auf individuelle Fragen zu reagieren. Denn das sind die Schwierigkeiten, die wir tagtäglich haben, dass wir keine Arbeitsanweisungen für jeden Einzelfall schreiben können. Und die Mitarbeiter lesen auch in der Regel nicht nach. Das heißt, dann wird irgendwie gewurstelt. Dann macht man es halt so gut man es kann. Und das ist die große Gefahr. Und ich denke, da ist Potenzial, dass diese Frage oder eine Bildaufnahme als Frage genügt. Was muss ich hier tun? Und dann kann ich hier Antworten generieren lassen, individuell für den Einzelfall.
Ja, ist absolut so. Das sind genau die Dinge, wo man sich drauf einlassen muss, was man nicht von vornherein negativ sehen muss, sondern mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss, weil wir werden die Technik nicht aufhalten und verhindern, sondern wir müssen sie als Werkzeug für uns optimal nutzbar machen, dass das Leben einfacher und leichter wird und gewisse Dinge halt eben von Vorteil sind.
Ja, aber wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir können doch nicht immer nur über Korrosionsschutz und Farbe reden. Und dann sage ich, Mensch, Markus, alles hat eine Oberfläche. Das Auto hat verschiedene Oberflächen aus Lack, Glas und auch die Benutzeroberfläche spielt ja bei dem Nutzererlebnis eine große Rolle. Und da haben wir gesagt, wir als Freunde der E-Mobilität wollen einfach mal ein neues Thema hier anstoßen und unsere Erfahrungen zum Thema E-Mobilität mit euch teilen. Vielleicht ist es interessant, hört auf jeden Fall zu und bleibt dran bis zum Schluss. Da gibt es noch einen kleinen Vorteilscode.
Ja, wolltest du beginnen? Du bist, glaube ich, der Erste gewesen, der schon voll elektrisch gefahren ist, ne?
Wir haben bereits vor 4 Jahren begonnen mit dem ID3, also einer dieser frühen ID3. Und wir waren da sehr, sehr zufrieden als überwiegenden E-Auto für den Privateinsatz. Meine Frau und ich, wir sind jetzt ohne Kinder, das heißt, unsere Kinder sind erwachsen. Wir könnten uns selber sehr gut damit arrangieren. Und da das E-Auto überwiegend hier im regionalen Bereich gefahren wurde oder für private Ausflugsfahrten, waren die Thema der Softwarekrankheiten der ersten Generation nicht so dramatisch auswirkend in der Auswirkung. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Stell dir vor, du bekommst einen Golf für 230 oder 250 Euro Leasing mit 200 PS, bequem zum Fahren. Das war einfach toll. Das hat Spaß gemacht, eine schnelle Beschleunigung auf der Landstraße. Und eigentlich genau das, was wir gebraucht haben. Und dann hat mich das aufgeregt mit dem Ford und ich wollte irgendein Auto haben für meinen Betrieb und habe dann den Nissan NV200 als Lieferwagen voll elektrisch gekauft. Und der hat natürlich gezeigt, wo die Schwächen sind. Zu kleine Batterie, zu großer Widerstand, unkomfortable Bedienung, falsches Layout, da hat man einfach eine Verbrennerplattform genommen und ein Elektro reingemacht. Komischer, blöder Ladestandard mit CHAdeMO, der sehr selten am Markt ist. Also es hat wirklich, vom Schlechten war hier alles in einem Auto vereint. Und ich habe mir das auch zu blauäugig vorgestellt, bin sogar einmal in die Schweiz gefahren mit dem Auto und dachte, das wird schon gehen, aber das war wirklich ein Höllentrip. Dann ging die Ladesäule nicht. Da waren also alle diese Klischees, haben sich hier dann vereint. Aber im echten Leben sind wir hochzufrieden. Wir haben, meine Frau und ich, wir waren in der Schweiz beim Skifahren und haben einmal getankt an Bregenz am Tunnel. In der Zeit, wo wir einen Kaffee getrunken haben, war der Schnelllader dran und dann sind wir wieder voll weitergefahren bis ins Berner Oberland. Und es war wirklich problemlos. Oder nach Tschechien oder wir sind kreuz und quer gefahren. Und wenn man da sich etwas einstellen kann auf den Rhythmus des Autos, dann muss man ehrlich sein und sagen, eigentlich brauchen wir die Pausen auch, sei es für Toilettengang oder einfach mal eine kleine Erfrischung. Und aber der Nachteil war natürlich der ID3 Classic mit 54 kW Akku, hat dann effektiv nur 200 bis 250 Kilometer Distanz am Stück ermöglicht. Das heißt, da war man dann schon sehr viel am Laden, gerade für diesen geschäftlichen Kontext. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich neu ein Auto kaufe, dann will ich lange Reichweite und gute Schnellladefähigkeit. Und so ist die Wahl jetzt zum ID7 gefallen, weil mir die Assistenzsysteme gefallen, die Bedienung und Kooperation mit dem Navi und das insgesamt ein tolles Auto ist. Der einzige Nachteil an dem ID7 aus unserer Meinung ist, er ist zu groß. Du fährst ein großes Schlachtschiff durch die Gegend. Nur für zwei Leute ist dieses Fahrzeug einfach sehr mächtig. Da würden uns was Agileres besser gefallen. Aber wir sind hochzufrieden und der ID7 schafft echte 400 Kilometer Autobahn ohne Gimmicks, ohne irgendwelche Eco- oder Klimaanlagen-Einschränkungen. Einfach auf die Autobahn, Tempomat auf 150 gestellt und immer, wenn es läuft, laufen lassen. Und so bin ich 400 Kilometer gefahren bis zur ersten Ladestopp. Aber erzähl du.
Ja, ich habe mich richtig schwer getan mit der Entscheidung. Ich bin ja jetzt seit einem halben Jahr elektrisch unterwegs, voll elektrisch unterwegs. Und ich war trotz eigener Photovoltaik auf dem Dach immer so der klassische Dieselfahrer, der lange Reichweiten braucht. Wir haben in der Vergangenheit halt ein Auto gebraucht, was auch einen Wohnwagen zieht. In einer ähnlichen Situation, die Kinder sind aus dem Haus. Den Wohnwagen gibt's an der Stelle nicht mehr. Das heißt also, wir haben maximal Fahrräder auf dem Fahrradträger hinten drauf. Und für mich war die Entscheidung eigentlich immer geprägt dann durch die Möglichkeit, über die PV-Anlage aufzuladen. Aber die ganzen Geschichten, die rund um die E-Mobilität erzählt werden, habe ich natürlich auch gehört. Geringe Reichweite und technische Probleme und so weiter und so weiter. Und dann habe ich das Thema klassisch ausgesessen. Der Leasingvertrag von meinem letzten Diesel lief dann im Dezember 2023 aus. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet mit der Entscheidung und kam dann irgendwann in die Situation, dass aufgrund der Lieferzeiten ich mir was entscheiden oder die Entscheidung treffen musste und bin dann eigentlich alle Möglichkeiten abgeklappert. Bei den klassischen Automobilherstellern, ob es VW, BMW, Audi war. Und bin dann natürlich auch irgendwann mal bei Tesla gelandet, weil die Elektromobilität halt eben durch den Namen Tesla halt nach vorne gebracht wurde. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Aufgrund der Lieferzeiten, aufgrund der Leasingkonditionen, aufgrund der Tatsache, dass ich dann doch relativ schnell ein Auto brauchte und in Bielefeld eine neue Tesla-Niederlassung aufgemacht hat, hat das dann so seinen Lauf genommen, dass ich dann mit einer Probefahrt angefangen bin. Und irgendwann habe ich dann beim Kunden abends in Stuttgart im Hotel gesessen, habe dann so ein bisschen auf der Internetseite gesurft. Es hat mir sehr gut gefallen, dass dort nicht viele Konfigurationsmöglichkeiten waren, weil so das Auto zusammenstellen, was ich in den letzten 40 Jahren gemacht habe, das war dann halt doch immer relativ aufwendig, alle Kleinigkeiten, Gimmicks, Zusatzausstattung, alles, was man so brauchte, zusammenzustellen. Dort konnte man zwischen 5 Farben wählen, zwischen 3 Motorisierungen und musste dann noch entscheiden, ob man eine Anhängerkupplung haben möchte und Winterreifen. Alles andere ist immer in dem Auto drin, ist immer Vollausstattung. Gibt 2, 3 Optionen mit der Software, die man noch nutzen konnte, aber weil das autonome Fahren in Europa eh noch nicht zugelassen ist, braucht man das Paket nicht. Ja, und so habe ich dann abends im Hotel für 250 Euro das Auto angezahlt, hatte ein Auto konfiguriert und habe dann erlebt, wie ein Bestellprozess voll digitalisiert vonstatten gehen kann. Also 9:15 die Bestellung abgesetzt, 9:45 die Information bekommen, Leasingvertrag akzeptiert, alles soweit in Ordnung. 9:50 hatte ich die Fahrgestellnummer des Autos. Das ging mir dann doch etwas fix. Das war irgendwann Ende Oktober. Am Donnerstagnachmittag kriegte ich dann den Anruf der Tesla-Niederlassung in Bielefeld. Und das ist jetzt echt kein Quatsch. Da waren keine 24 Stunden zwischen. Der Anruf, das Auto wird hier gerade mit dem Transporter auf den Hof gebracht. Wir haben das Model Y in Grünheide heute Nacht noch mit auf den LKW gepackt. Sie können das Auto abholen. So, und damit hatte mich das Ganze dann so etwas auch überrumpelt und überrascht. Aber ich muss jetzt nach 22.000 Kilometern und der Zeit sagen, ich habe die Entscheidung tatsächlich nicht bereut. Ich bin jetzt jemand, der sich nicht an den Nachteilen hochzieht. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die man natürlich diskutieren kann. Ob es ein amerikanisches Auto sein muss mit einem von jemandem, der dann halt eben auch sich seltsam teilweise positioniert und verhält. Das sind alles Dinge, die jetzt die Entscheidung an der Stelle für mich nicht beeinflusst haben. Ich wollte mich ganz bewusst auf ein Experiment einlassen, einfach mal um die E-Mobilität zu testen. Und muss jetzt heute nach der Zeit sagen, genau wie du das gesagt hast, Ladezeiten, Reichweite ist kein Thema. Es macht Spaß. Es macht jetzt natürlich Spaß, wenn man mit einer PV-Anlage zu Hause laden kann und fürs Laden nichts bezahlt. Das ganze Thema Ladezeiten, das ganze Thema Ladeinfrastruktur, da ist natürlich Tesla in so einer separaten Blase mit seinen Superchargern. Das bringt natürlich nochmal einige Vorteile auf langen Strecken mit sich. Aber ich habe auch bisher noch nie auf das Auto gewartet, sondern in der Regel wartet das Auto auf mich. Die Nachteile, die ich vorher kannte, das Fahrwerk ist, naja, nicht das Beste. Der Wendekreis ist etwas größer. Alles Dinge, an die man sich halt gewöhnt, über die ich mich auch nicht aufrege. Es gab so ein paar Dinge, wo ich sage, die kann man dann lösen, wenn man das Thema Software im Griff hat. Und das haben die tatsächlich im Griff. Ich habe ungefähr 3 Monate mich wirklich kaputt gelacht über diese Scheibenwischerautomatik. Die Con war nicht in der Lage, eine Scheibenwischerautomatik und einen Regensensor so zu programmieren, dass es funktionierte. Technischer Hintergrund war, die haben auf ihre Ultraschallsensoren verzichtet, aus Kosten oder aus Philosophiegründen und mussten das jetzt alles mit ihren Kameras irgendwie managen. Mittlerweile funktioniert das einwandfrei. Das heißt also, über diese Over-the-Air-Updates kriegt man immer mal wieder eine Überraschung im Auto. Und es ist halt eine Software, ein iPad auf 4 Rädern mit einer Menge Nachteilen, aber auch mit einer ganzen Menge Vorteilen. Und die Entscheidung würde ich heute genauso wieder treffen. Ich habe sie noch nicht einen Moment bereut. Aber es ist genauso, wie du sagst, Auto ist viel zu groß. Man könnte es auch mit einem kleineren Auto machen. Aber die Elektromobilität funktioniert.
Ich wollte bequem fahren und echte 400 Kilometer Reichweite. Ärgerlich war, dass wir irgendein 12-Volt-Problem hatten und meine Frau damit wirklich stehen geblieben ist und gar nichts mehr ging. Und das bleibt natürlich in den Knochen. Und irgendeine Konfiguration mit dem Navi funktioniert nicht. Und wenn ich Plug and Charge machen will, dann steht in meiner App ein Zertifikatfeld. Und die Kasper bei VW, die kriegen es nicht hin. Und das ist das Problem. Wir konfigurieren uns zu Tode und sind uns nicht klar, dass das mehr kostet, als ein Auto zu bauen, das alles drin hat. Das ist ja Tesla nicht der Erste, der das macht. Die Japaner haben so angefangen mit zwei oder drei Klassen oder Stufen je Fahrzeug mit Luxus, Standard oder Billigvariante. Und mit dieser Schiene haben die dann versucht, den Variantenvielfalt einzudämmen. Und wir waren vor einigen Jahren bei Audi A3 bei einer Werksführung in Ingolstadt und da haben die gesagt, für den A3 gibt es 80 verschiedene Lenkradtypen. Und dass man hier nicht mehr von Großserie-Fertigung sprechen kann, sondern an der Logistik im Wahnsinn just in time kaputt geht, da wundert es mich nur, dass der so zeitversetzt jetzt endlich in den Nachrichten aufpoppt, dass dieser Wahnsinn viel zu teuer ist und subventioniert wird über die Zulieferer oder die ausländischen Werke. Das heißt, wir könnten uns das gar nicht leisten, obwohl die Autos jetzt schon in der Preisliste viel zu teuer sind.
Ja.
Und da muss ich nur sagen, hey Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört?
Das Spannende ist einfach die Unflexibilität, dann auch wirklich mal neue Wege zu gehen und neu zu denken. Jetzt ist so eine Online-Bestellung und dieser ganze digitale Prozess mit dem Leasingvertrag, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch das Werkstattsystem beziehungsweise der Service, der stattfindet. Vielleicht mal drei Beispiele, die ich jetzt in den 8 Monaten erlebt habe. Das erste war, die Ladeklappe machte einmal kurz irgendwann mal Probleme. Ich war also es passiert mir eigentlich immer in Papenburg. Weiß nicht, woran das liegt. Also beim ersten Mal auf dem Parkplatz wollte das erste Mal an einem Nicht-Schnelllader laden, an einem Nicht-Supercharger laden und die Ladeklappe ging auf und schloss sofort wieder. Dann wird über die Tesla-App der Service kontaktiert und es gibt Viertelstunde später die Info, entfernen Sie sich mal mit Ihrem Handy kurz vom Auto, warten Sie 2 Minuten, wir lösen das Problem softwaretechnisch. Danach ging es wieder. Erster Fall. Zweiter Fall, ebenfalls in Papenburg, die Heckklappe hatte Geräusche an dem Antrieb. Die hörten sich auf der einen Seite nicht so wirklich gut an. Es hörte sich also so an, als ob der Motor da irgendwie Probleme macht. Und dann gibt es einen sogenannten Tesla Ranger Service. Auch wieder, es wird alles über die App. Man stellt sein Problem ein und Tesla entscheidet dann, ob ein Ranger kommt oder ob man in eine Werkstatt muss. Und in diesem Fall kam dann am nächsten Nachmittag, ich habe im Hotel übernachtet die Woche, am nächsten Nachmittag ein Ranger vorbei mit seinem Auto, hat den Antrieb ausgetauscht von der Heckklappe und das Problem war behoben. Das war der zweite Fall. Das war Service über Ranger. Kannte ich bis dato nicht, weil ich halt eben immer in irgendwelche Werkstätten musste. Und der dritte Fall war jetzt vor einigen Wochen, gab es eine Infomail eigentlich nur, dass es eine Rückrufaktion gab, dass also softwaretechnisch ein Sensor den vorderen Motordeckel, also nicht Motor, sondern diesen Frunk, diesen vorderen Kofferraumdeckel nicht identifiziert. Und das war dann über ein Software-Update irgendwo behoben worden. Das heißt, keine Rückrufaktion, wo man mit in die Werkstatt musste. Und das war so eine Rückrufaktion, die dann in der üblichen Presse dann natürlich ausgeschlachtet wurde. Tesla muss jetzt, weiß ich nicht, wie viele Millionen Autos zurückrufen. Es ist nicht eines von diesen Autos in die Werkstatt gefahren, sondern diese Autos haben alle ein Software-Update bekommen und damit war die Rückrufaktion abgewickelt. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das macht die Sache bequem, zeigt aber auch, dass es anders geht, als man es die letzten 30, 40 Jahre gekannt hat. So, und es ist einfach nur der Appell, einfach mal was auszuprobieren.
Ich hatte wegen den Problemen viel Kontakt, sowohl mit Wolfsburg wie auch mit meinem Händler vor Ort und habe dem die Fehler alle fotografisch geschildert. Das war eine PowerPoint-Präsentation mit über 60 Seiten, wo man auch nachvollziehen kann, was die Schwierigkeiten sind. Manche Sachen sind Nutzer-Anwenderfehler, wie so oft. Manche Sachen sind Verständnisfehler. Manche Sachen sind aber wirkliche Bugs. Und da stellt sich dann auch die Schwierigkeit, dass zwar der Händler vor Ort bemüht ist, aber was heißt denn bemüht im Zeugnis von einem Arbeitszeugnis? Er kann mit Autos umgehen, aber da hat wirklich keiner eine tiefgreifende Ahnung von E-Mobilität. Mein Verkäufer hat noch nie extern geladen und weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja. Wenn ich dann sage, ich möchte gern die Plug-and-Charge-Funktionalität nutzen, zusammen mit meinem Ionity-Tarif, dann habe ich ein ähnliches Nutzererlebnis wie bei Tesla am Supercharger. Dann schauen die mich nur an und wollen das Problem übers Internet lösen, dass sie selber nicht mehr Ahnung haben. Und habe ich gesagt, so weit bin ich auch schon. Und das sind die Probleme. Und da wiederum, habt ihr den Schuss nicht gehört? Das ist doch nicht so neu. Man muss doch nur die Rezepte kopieren. Bei anderen Sachen klappt es doch auch.
Ja, das ist genau wie bei uns in der Beratung, dass wir die Leute einfach mal motivieren wollen, neue Dinge auszuprobieren, einfach mal Dinge zu testen und mal neue Wege zu gehen und nicht immer nur den alten Trott weiterzumachen.
Ja, und da heißt es zum einen Vertrauen auf das Navi, Vertrauen auf die Schildererkennung, aber auch zu sagen, okay, wir müssen ja wirklich auch einen Fachmann als Fahrer an Bord setzen. Und da, ihr spürt es schon, schließt sich der Kreis. Genau diese Parallelen müssen wir jeden Tag umsetzen in eine Beschichtungsanlage, in einer Lackieranlage. Da muss man sagen, okay, wir brauchen einen Autopilot für die ganzen Prozesse. Die müssen einfach funktionieren. Aber wenn ich eine Aufgabe habe oder ein neues Werkstück, dann muss ich hier auf Fachmänner zurückgreifen. Und das ist unsere Arbeit. Und da unterstützen wir natürlich gerne direkt vor Ort in einem Workshop, direkt an der Anlage oder mit Seminaren, sei es in Kassel oder überall, je nach Auftraggeber und Wunsch. Wir sind da immer im Kontakt und entwickeln ständig neue Konzepte, denn auch hier wollen wir zeigen, Agilität ist durch nichts zu ersetzen und wir können nicht immer nur den gleichen Stiefel aufs Neue anziehen. Ja, das war meine Ausführungen zum Thema E-Mobilität und ich habe auch auf meinem Lieferwagen geschrieben, E-Driving, E-Coating, E-Learning, das sind die neuen Begriffe, elektrisches Lackieren. Wenn ich das meinem Vater erzählt hätte, der hätte mich nur angeschaut.
Ja. Ja, sollten wir einen Deckel drauf machen für heute, für unseren heutigen Podcast, der mal nicht wirklich mit Lack im Detail zu tun hatte. Über die Lackierqualitäten können wir dann irgendwann mal sprechen, wenn beide Autos so ein bisschen den Langzeittest erfolgt haben oder über sich haben ergehen lassen. Im Moment sieht das alles noch ganz gut aus, aber das ist, denke ich, auch immer noch technologisch vergleichbar und in der gleichen Range.
Ja, aber dass es Ford nicht kann, das muss ich an dieser Stelle nicht extra erwähnen. Ja. Aber was mich da aufregt, ist, dass sie das mit Vorsatz falsch machen.
Ja, ja.
Das ist das, was mich aufregt.
Ja.
Es kann immer wieder mal ein Fehler passieren oder ein Missgeschick passieren oder dass irgendeine Konstruktion aus Versehen oder dass die einfach falsch konstruiert wurde. Dann muss man die beim nächsten Produktwechsel ändern. Aber was mich da triggert, ist dieses vorsätzlich über Jahre den Prozess falsch fahren. Und gleichzeitig von den Lieferanten, von den Zulieferbetrieben beste Qualität verlangen. An diesem Trapez da könnte ich mich aufregen ohne Ende, beliebig.
Das machen wir im separaten, im neuen Podcast.
Genau, okay. Also es bleibt spannend.
Ja.
Also, wir haben aber noch ein kleines Goodie für euch. Alle, die uns anschreiben über mb@pulverakademie oder info@markusfüllerscoaching.de, können von Markus einen Tesla-Vorteilscode bekommen. Was hältst du von der Idee?
Ja, das ist eine super Idee. Das ist jetzt ein Programm, was wieder ganz neu ins Leben gerufen wurde. Das gibt's jetzt wieder seit ein paar Tagen. Der sogenannte Referral Code, das heißt, jeder, der Bock hat, sich einen Tesla zu kaufen, bekommt 1000 Euro Nachlass. Ich bekomme 500 Euro Prämie, die ich dann nutzen kann zum Laden am Supercharger. Und ja, wenn einer Interesse hat, gerne über die E-Mail-Adressen, die Matthias gerade angesprochen hat.
Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.